Ich grüße euch, hier spricht die Paula. Und um euch einen Eindruck von Stille Bille zu geben. Wie versprochen, zu zeigen, dass ich das auch vortrage inzwischen, eine Kostprobe zu geben, würde jetzt etwas aus Stille Bille. Und zwar ein ganz gutes Stück. Es wird in 3 Teilen erscheinen als E-Book und es wird dann zusammengefasst als Taschenbuch gedruckt werden. Ich hoffe, dass das bis zum Sommer fertig ist. Und ich trage euch jetzt ein paar Sachen daraus vor. Das könnt ihr als Wohnzimmerlesung haben für wenige Leute. Und ihr könnt es auch, wenn ihr beispielsweise eine Schulklasse seid oder ein Verein oder was auch immer, gibt es das auch für viele oder größer. Dem Ganzen, Stille Bille, der erste Teil heißt Slob mein Kind und wie zu wulken. Warum das so ist, hört ihr gleich. Dem Ganzen ist ein Motto vorangestellt aus der Bibel. Tu den Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Sprüche 31,8. Wer dem Tod eines Altersgenossen begegnet, begegnet immer auch seinem eigenen Tod, dachte Gesken Paulsen. Sie wandte den Kopf langsam nach links und von der Toten ab. Dann schloss sie kurz die Augen, um sich darauf zu konzentrieren, wo dieser passende und vertraute Gedanke seinen Ursprung hatte. Gesken öffnete die Augen wieder und betrachtete das Zimmer, in dem die Leiche gefunden worden war. Eine verdächtig ruhige Szene, eine verdammt ruhige Szene, dachte sie. Aber irgendetwas verhinderte, dass sie diese verdammt ruhige Szene genau erfassen konnte. Um dem spontanen Gedanken, der ihr beim ersten Anblick der Leiche gekommen war, auf die Schliche zu kommen und um sich ganz auf den Todesfall einzustellen, ließ sie ihre Gedanken zu dem zurückkehren, was sie erlebt hatte, bevor sie der Toten begegnet war. Dass die Tote genauso alt war wie Gesken und einige andere Fakten, hatte ihr Heiko Wissmann mitgeteilt, noch bevor sie in den ersten Stock des Hotels gegangen war, um die Leiche zu sehen. Als Gesken den Eingangsbereich des Viermasters betreten hatte, hatte sie Wissmann beobachtet, wie er wie ein Gockel auf- und abstolzierte, um derjenige zu sein, der der Chefin die bereits bekannten Fakten präsentierte. Obwohl er begierig seine Informationen an sie loswerden wollte und auf sie wartete, hatte er sie zunächst nicht bemerkt. »Moin, Wissmann«, hatte sie gesagt. Mit hochmütigem Gesicht kam er auf sie zu, plusterte sich noch mehr auf und sah seiner Chefin mit herablassendem Blick an, obwohl er zu ihr aufsehen musste. Denn er war fast 20 Zentimeter kleiner als sie. »Welche Fakten sind schon bekannt?« Auf Milchmanns Gesicht zeigte sich kurz ein verärgerter Ausdruck, weil er wusste, dass sie bei jedem anderen Kollegen »Was wissen wir schon?« gefragt hätte. Doch er schaffte es, großspurig dazustehen und zu verkünden, »Weibliche Leiche, 51 Jahre alt, war mit einer Blindengruppe hier. Die Leute wollten an diesem Wochenende hier ihren 45-jährigen Einschulungstag feiern. Die sind wohl hier, weil sie hier auch mal im Schullandheim gewesen sind.« Sie war Musikerin und Musikprofessorin in Hamburg, schrieb und übersetzte auch und das alles inzwischen sehr erfolgreich. Ihr Name war Sibylle Leuchteblau, arbeitete aber unter einem Pseudonym. Das habe ich vergessen, ist aber auch nicht wirklich wichtig. Sie wurde vielleicht vergiftet. Ich denke, dass es Selbstmord war. Wahrscheinlich Zyankali. Sie wurde tot in ihrem Zimmer gefunden. Wie sind die Leute auf den Todesfall aufmerksam geworden? Die hatte einen Köter, so ein Vieh, das sie geführt hat. Der hat irgendwie gepeilt, dass was nicht stimmt. Hat die Zimmertür aufgemacht, ist zur der Wirtin gerannt, die noch beim Aufräumen war, und die hat sie dann gefunden. Dann zeigen Sie mir mal den Tatort, sagte Gesken und ließ Wissmann an sich vorbei und vorgehen. Als sie den Flur im ersten Stock betreten hatte, war Gesken sofort die ruhige und gefasste Stimmung aufgefallen, die von überall her auf sie zugekommen war. Gesken fühlte sich, als ob sie mit all den Menschen in einem Kokon eingesponnen gewesen wäre. Diese Ruhe war klebrig, aber Gesken zögerte nur einen kurzen Augenblick. Dann betrat sie das Hotelzimmer, in dem Sibylle Leuchterblau lag. »Moin zusammen«, grüßte sie mit ihrer tiefen, leicht rauen Stimme laut und deutlich, dass auch die Gäste, deren Zimmertüren alle offen standen, sie hören konnten. Es war eigentlich nicht die Ruhe selbst, die Gesken störte und die sie durchbrechen wollte. Doch in der Stille lag eine spezielle Art der Neugier, die etwas Gefräßiges an sich hatte. Dazu kam noch die Herrschsucht von manchen Leuten, die in sie eindringen wollte. Sie fühlte sich derart belästigt, dass sie davon abgehalten wurde, sich angemessen mit dem Todesfall der Sibylle Leuchteblau zu befassen. »Warum sind Sie eigentlich so spät gekommen, Chefin?«, hatte Wissmann gefragt. Das Wort »Chefin« hatte er ihr förmlich vor die Füße gespuckt. »Meine ältere Tochter hatte nach mehr als einem Jahr einen ihrer plötzlichen Anfälle von Muttersehnsucht. Da musste ich doch hin.« Gesken hatte dann heftig den Kopf geschüttelt und damit die Gedanken an den Nobelfraß, die teuren Weine, das gezierte Imponiergebell der Mutter ihres Schwiegersohns und den lamoyanten Fastmonolog ihrer Tochter Ricarda, den sie sich hatte nach dem Essen anhören müssen, abzuschütteln. Im Hotelzimmer roch es nach Bittermandeln und Erbrochenem, aber Gesken wurde wie immer nicht übel. Sie hatte das, was man einen Pferdemagen nennt. Dann hatte sie Sibylle Leuchterblau sorgfältig und ruhig betrachtet und festgestellt, dass sie nicht nur im selben Alter gewesen war, sondern auch zur selben Größe aufgeschossen war wie Gesken selbst. Bohnenstange, Storch im Salat, Kleiderständer, um nur die netteren Sachen zu sagen, hatte Gesken mit leicht bitterem Unterton in der Stimme gemurmelt. »Schön, dass Sie solidarisch sind, aber was denken Sie über den Todesfall? Finden Sie nicht auch, dass es auch ein Selbstmord sein könnte?« »Nein, das finde ich ganz und gar nicht. Das sieht aus, als ob es sich eine Frau mit einem Schlummertrunk und einem Buch zum Abschluss eines Tages im Bett gemütlich machen wollte.« Erwiderte Gesken, verwundert darüber, dass sie wohl doch schon mehr wahrgenommen und verstanden hatte, als sie gedacht hatte. Dafür spricht auch, dass wir im Bad ihre Glasaugen in der Reinigungsflüssigkeit gefunden haben, hatte Leo Winkler eingewendet. Noch bevor Wissmann, gekränkt darüber, dass auch sein neuer Partner ihm widersprach, etwas entgegnen konnte, hatte der Gerichtsmediziner und enge Vertraute von Gesken, Dr. Jan Willemsen, hinzugefügt, die Auffindesituation lässt einen Selbstmord sehr, sehr unwahrscheinlich erscheinen, wie Winkler schon ausgeführt hat. Und schon früher haben Selbstmörder gewusst, wie man Zyankali mit bestimmten Säuren versetzen kann, um den Todeskampf zumindest fast ganz auszuschalten. Das war bei Frau Leuchteblau nicht der Fall. Heute ist es viel einfacher als früher, die passenden Informationen und Produkte zu bekommen. Aber wie dem auch sei, die Autopsie wird uns Aufschluss geben. Und die Befassung mit dem Leben des Opfers auch, hatte Gesken gesagt. Und dann war ihr noch einmal der Gedanke in den Sinn gekommen, wer dem Tod eines Altersgenossen begegnet, begegnet immer auch seinem eigenen Tod. Diesmal hatte Gesken den Gedanken offenbar ausgesprochen, denn Wilhelmsen meinte, so ähnlich steht es in Bruder Katfall und ein Leichnam zu viel, als Hugh Beringer den Leichnam, der eben nicht zu den Hingerichteten gehört und in Beringers Alter ist, sieht. Geeskin hatte ihm dankbar zugenickt und gelächelt. Als Geeskin sich diesmal immer noch im Türrahmen stehend im Zimmer umsah, nahm sie endlich die Einzelheiten und das Gesamtbild genau wahr. Sie sah und roch, dass sich Sibylle leuchteblau erbrochen hatte. Sie sah, dass die Haut rosig verfärbt war, was, wie der Geruch nach Bittermandel, ein deutlicher Hinweis auf eine Cyanidvergiftung war. Sie sah das große Punktschriftbuch auf dem Bett, die leere Flasche ohne Verschluss, das Glas, das umgefallen war, auf dem Nachttisch. Mittelgraue Hausschuhe, wahrscheinlich in Größe 45. Verlassen lag Sibylle leuchteblau da. So verlassen, wie alle getöteten Menschen dalagen, die Geeskin bisher gesehen hatte. Geeskin beruhigte sich vollkommen. Sie war erleichtert darüber, dass ihre Intuition sie nicht verlassen zu haben schien. Sie war froh darüber, wie Winkler und Dr. Wilhelmsen wahrscheinlich auf der richtigen Spur zu sein. So verblasste der Eindruck, dass Sibylle leuchteblau es sich bei einem Schlummertrunk gemütlich hatte machen wollen, auch bei längerer Betrachtung nicht. Sie zeigte auf die Flasche und sah Winkler fragend an. Den Deckel von dieser Flasche und ein anderes, kleineres Fläschchen hat die Besitzerin des Hotels im Papierkorb des kleinen Salons gefunden, wo einige Gäste heute Abend zusammen was getrunken haben, antwortete Winkler. Als es dann still wurde, hörte Geeskin einen tiefen Flötenton, der schien von sehr weit her zu kommen. Dieser Ton war gerade noch hörbar. Doch Geeskin hätte ihn unmöglich überhören können. Der Klang kam ihr langsam näher und legte sich in ihr Gehör. Schließlich veränderte er sich zu einer Melodie, die Geeskin seit langem vertraut war. Es dauerte seine Zeit, bis sie »Slob min kind ob Wittewulken« erkannte. Hatte ihr das ihre Adoptivmutter Emma vorgesungen oder hatte Geeskin das Schlaflied später für ihre Töchter Ricarda und Engelke entdeckt? Jetzt stellte die Melodie eine ganz persönliche Verbindung zwischen Bille und Geeskin her. Und es ist so, dass die legendär begabte Verhörspezialistin Geeskin Paulsen diese Sachen, die sie so gut kann und so gewohnt ist, ihren Kollegen überlässt. Sie will alles von Bille selbst herausfinden und fragt nach einem Tagebuch und sie bekommt tatsächlich die jährliche persönliche Bilanz von der einzigen und besten Freundin der Sibylle Leuchteblau alias Euterpe Leonberger, was ihr Pseudonym ist, von der Ramona Fuchs. Und sie fasst den Gedanken, dass sie, nachdem die Einvernahmen gelaufen sind, am nächsten Mittag die persönliche Bilanz der Sibylle Leuchteblau allen vorgetragen wird. Denn wie wird man glauben, auch die meisten Schulkameraden und die alte Lehrerin, die dann auch noch dabei ist, dass es ein Selbstmord ist. Und Geeskin will diese verkrusteten, panzerartigen, wie sie das kurze Zeit später erlebt, Vorstellungen durchbrechen und so zu dem entsprechenden Mörder oder Mördern vordringen. Und sie bekommt Hilfe. Sie bekommt ein Zimmer von der Zimmerwirtin. Sie bekommt die Aufzeichnungen von Sibylle leuchte blau und sie bekommt noch etwas anderes. Und zwar von ihrem Vertrauten Dr. Jan Willemsen. Und dazu muss man wissen, sie ist in Begleitung der Hündin, der Bless, die der Sibylle Leuchteblau gehört hat. Dr. Jan Willemsen stand mit einer Ledermappe unter dem linken Arm bei seinem roten Kombi und ließ den Eingang des Hotels nicht aus den Augen. Als er sah, wie Gesken und Bless herauskamen, ging er auf Geskens Auto zu und wartete geduldig am Heck des Wagens auf sie. »Warum bist du noch hier?«, fragte sie. Willemsen hielt ihr die Ledermappe hin und sagte, »Ich habe auf dich gewartet. Ich habe was für dich, was dir sehr helfen wird, Sibylle Leuchteblau alias Euterpe Leonberger höchstpersönlich kennenzulernen. In dem Etui sind alle Aufnahmen, die sie jemals als Jazzpianistin und Flötistin in unterschiedlichen Genres gemacht hat.« »Ich verstehe nichts von Musik.« Er lächelte. »Du hast gute Ohren, Herz und Verstand, bist aufgeschlossen. Das ist mehr als genug, um sich von dieser Musik verzaubern zu lassen und das Wichtigste über sie zu erfahren und sie verstehen zu können. Ach ja, wenn du richtig viel davon haben möchtest, setzt du dich hin, ziehst dir den Kopfhörer auf und hörst erst einmal einfach nur zu, bevor du irgendetwas anderes machst.« Und Willemsen zwinkerte ihr mit einem verschmitzten Lächeln zu. Willemsen war ein Musikfan und Kenner. Das wusste jeder, der ihn kannte. Und Gesken fühlte sich geehrt, von ihm einen Teil seiner Musiksammlung anvertraut zu bekommen, auch wenn es nur für wenige Stunden war. »Bist du ein Fan?« Er nickte. »Hast du jemals mit ihr persönlich gesprochen?« Er nickte abermals. Sie kam jedes Jahr in unseren Jazzclub, denn bei uns hatte sie ihre ersten Erfolge. Ihr Auftritt bei uns war immer am dritten Samstag im August und ich wusste, dass sie diesmal ihren Auftritt auf den dritten Samstag im September verschoben hatte, weil sie in der nächsten Woche eine Polypen-OP vornehmen lassen musste. Das ist, wie es häufig vorkommt, die Folge einer Nebenhöhlenentzündung und ist der Grund, warum Bille selbst das Zyankali nicht gerochen hat. Es war überflüssig, Willemsen zu fragen, warum er von alledem im Hotelzimmer nichts gesagt hatte. Es war unnötig gewesen, darüber auch nur ein Wort zu verlieren. Und es wäre peinlich gewesen, wie Willemsens Freude an Musik und freundliche Gespräche in einem Jazzclub Wissmanns Fantasie in Gang gesetzt hätten, bis daraus wohl ein heißes Liebesverhältnis geworden wäre, das Willemsen angeblich befangen gemacht hätte. Und ich werde vorsichtshalber die Ergebnisse meiner Untersuchungen von einem Kollegen gegenprüfen lassen, sagte Jan Willemsen schließlich und zwinkerte Gesken zu. Gesken bedankte sich für die Sticks und bat den Pathologen. »Kannst du bitte auch um 2 Uhr hier sein?« Er nickte, nachdem er kurz auf seine Armbanduhr gesehen hatte. »Bis dahin werde ich wohl schon die wichtigsten Ergebnisse haben. Ich sag dann mal viel Erfolg und bis nachher.« Dann wandte er sich winkend ab, stieg in seinen Kombi und fuhr zum Gerichtsmedizinischen Institut. Bless sah dem Mann, der genauso groß war wie Gesken und ihre verstorbene Besitzerin, wehmütig nach. Gesken beugte sich zu ihr herunter und kraulte sie im Nacken und an den Ohren und sagte beruhigend, »Ach ja, du kennst ihn auch. Der kommt wieder. Er hilft uns ganz bestimmt.« Gesken packte ein paar Sachen zusammen und ging in Zimmer 212. Dort fand sie eine große Thermoskanne Kaffee und belegte Brote für sich. Für Bless stand frisches Wasser da und an der Garderobe hing für sie ein Stoffsack mit Leckereien. Gisken stellte ihren Laptop und die kleine Stereoanlage auf, die sie mitgebracht hatte. Dann nahm sie einen Stick aus der Ledermappe ihres Freundes, setzte sich den Kopfhörer auf und hörte die Sonate für Klavier und Flöte, Köchels Verzeichnis 13. Schon nachdem sie das erste Musikstück gehört hatte, war sie vollkommen entspannt und hörte noch das Konzert für Flöte und Harfe ebenfalls von Wolfgang Amadeus Mozart. Zunächst geschah nichts. Doch plötzlich sah sie die Muse Euterpe vor nachtblauem Hintergrund. Aber nicht mit ihrer Doppelflöte, sondern mit einer Querflöte. Und obwohl sie erwartet hatte, Sibylle Leuchteblau und Szenen aus ihrem schöpferischen Leben zu sehen, während sie die Musik hörte, war sie keineswegs enttäuscht von dem, was sie sah. Denn das Bild war absolut stimmig und harmonierte mit dem Flötenspiel, das Gisken hörte. Doch das, was sie hörte und sah, war nicht nur stimmig. Es gab Gisken auch Kraft und beflügelte sie. Ab und zu schlich sich jedoch ein leises Gefühl von Scham darüber an Gisken heran, diese bezaubernde Gestalt und nicht Bille Leuchteblau zu sehen, die diese entzückende Musik spielte. Aber jedes Mal, wenn sie dachte, als ob sie es immer noch nicht wert wäre, dass man sie sieht, wischte die Frau mit den Sternenaugen diesen Gedanken mit einer kurzen Handbewegung weg. Und das wunderbare Gefühl, geerdet zu sein und doch auch im Himmel zu schweben, stellte sich augenblicklich wieder ein. Euterpe ließ es nicht dabei bewenden, sich Gisken zu zeigen. Sie sprach sie schließlich ruhig mit mittlerer Stimmlage an. »Du hast es richtig erkannt, Gisken Paulsen. Ich bin die Muse Euterpe und ich bin Billes Muse gewesen, seit sie den ersten Flötenton gespielt hat.« Euterpe machte eine Pause, bevor sie in sehr resolutem Ton sagte. »Zwei Dinge kannst du dir von Anfang an abschminken. Erstens, mein Arbeitsfeld beschränkt sich nicht nur auf die Liebeslyrik. Und zweitens, küsse ich nicht. Musen küssen überhaupt nicht. Sie haben nie geküsst und sie werden nie und nimmer damit anfangen. Das mit der Küsserei ist eine Idee von Kerlen, die sich bei Frauen, die nicht hässlich sind und sich Jugendlichkeit bewahren, nichts anderes vorstellen können, als dass sie die eine oder andere Flause im Kopf haben, diese an Genies vermittels eines Kusses übergeben, damit das Genie aus der Flause eine Idee macht und diese zu Philosophie, Musik, Geschichte und so weiter weiterentwickelt. Wieder machte Euterpe eine kurze Pause, bevor sie weitersprach. Für unsere Zwecke, wenn wir uns entscheiden, zusammenzuarbeiten, um Bille zu helfen, wäre die Küsserei, wie man heute wohl sagt, alles andere als zielführend. Ich gehe davon aus, dass wir beide dasselbe wollen. Bille so zu zeigen, wie sie war und herauszufinden, wer sie getötet hat und warum. »Was tust du, anstatt zu küssen?«, fragte Gisken, als ob sie eine normale Frau und nicht eine sagenhafte Gestalt aus der Antike vor sich hatte. »Ich halte meinen schutzbefohlenen Männern, Frauen und Kindern den Rücken frei, damit sie in aller Ruhe lernen und kreativ sein können. Ich gebe ihnen Kraft und Ruhe für ihre Entwicklung und ich stelle mich, wenn es, wie bei Bille nötig ist, als Stellvertreterin im wahrsten Sinne des Wortes zur Verfügung. Ich denke, du wirst bald verstehen, wie ich das meine. Darf ich dir in den nächsten Stunden den Rücken frei halten und stärken, damit du Bille so darstellen kannst, wie es ihrer Persönlichkeit entspricht? Ich weiß, dass du das kannst.« Euterpe lächelte Gisken aufmunternd an. »Ich bitte dich ganz herzlich darum, bei mir zu bleiben«, erwiderte Gisken. Dann nickten sie einander kurz zu. So, mehr müssen wir an dieser Stelle nicht wissen. Die Gisken macht ihren Plan wahr. Sie bearbeitet alles, was Sibylle Leuchteblau über ihr Leben geschrieben hat, entsprechend um. Das ist im Grunde kommt, wie es in der, im Klappentext steht, tatsächlich Bille selbst zu Wort, obwohl es in der dritten Person Singular geschrieben ist, was die, was Geesken da so abtippt. Und diese drei Frauen, Euterpe, Bille und Geesken, ihre Wesenheit oder ihre Seelen haben einen schweren Weg vor sich. Es braucht also drei Mal lesen aus diesen 45 Jahren, die sich die meisten Leute da kennen, oder die vielen Jahrzehnte, die sich die Leute da kennen, und sie unterbricht es, die Bille, die Geesken mit Stücken von den Sticks, die sie von Willemsen anvertraut bekommen hat. Aber in einer der Pausen kommt es auch dazu, und das ist jetzt das letzte Stück. Wir erfahren viel über Bille, das Heranwachsen als blindes Mädchen ab Mitte 60er Jahre. Und sowas würde ich auch vortragen, zum Beispiel in Schulen, nachdem man vielleicht sowas über das Leben blinder Menschen praktisch gemacht hat oder so, oder in Vereinen oder Gemeinden, wo auch immer. Aber es reicht eigentlich nicht so ganz. Und darum entschließt sich Geesken, und davon gibt es auch mehrere Teile, ihr Leben, das, was sie erlebt hat, ihre Erinnerung der Bille und der Euterpe anzuvertrauen. Wenn also die Musik läuft, gibt es so ab und zu dann so Erinnerungsfetzen. Und das Erste ist ihre älteste Erinnerung. Die Mutter schickte sie wütend aus dem Haus und Geesken ging die Landstraße entlang auf das Dorf zu. Der freundliche große Hund der Jensens begrüßte Geesken und die alte Frau Jensen schenkte ihr ein Schinkenbrot und Kirschen. Geesken war 3,5 Jahre alt gewesen. Sie sah sich an einem kühlen Sommerabend auf das Haus ihrer Eltern zugehen. Es war still, zu still, ohne den leisen Gesang von Meta, die die Großtante ihres Vaters gewesen war und jetzt bei ihrer Tochter lebte, da sie nicht mehr richtig laufen konnte. Geesken konnte nicht sagen, wie lange Meta schon nicht mehr da war, sich nicht mehr um die Hausarbeit und Geesken kümmerte. Die Mutter saß am Küchentisch, eine Illustrierte vor sich. Geesken schlich in das schmale Zimmer, in dem sie schlief. Es lag der Küche gegenüber, hatte keine Tür und nur ein Bett und ein Regal, auf dem ihre Sachen lagen, standen darin. Geesken setzte sich auf ihr Bett. Von dort aus konnte sie in die Küche sehen. Draußen war es noch hell. Dann hatte Geesken das Auto des Vaters gehört. Er war auf den Hof gefahren, hatte den Motor des Wagens abgestellt, war noch einige Zeit im Auto sitzen geblieben, bevor er ausgestiegen war, die Wagentür zugeschlagen hatte und eilig ins Haus gekommen war. Wie jeden Abend ging er direkt in die Küche und wollte sich an den Tisch setzen, um gemütlich ein Zigarillo zu rauchen. Da sprach ihn die Mutter an: »Dass du es nur weißt, ich verlasse dich und den ganzen Scheiß hier.« Der Vater erwiderte zunächst nichts, blieb aber stehen und zündete sich kein Zigarillo an. Das, was sie gesagt hatte, hatte sie schon sehr oft gesagt, aber an diesem Abend hatte sie es anders gesagt als sonst. Und die kleine Veränderung, die in ihrer Stimme zu hören gewesen war, hatte auch der Vater gehört und hatte innegehalten. »Hast du gehört, was ich gesagt habe?« »Hast du gehört, was ich gesagt habe?« keifte die Mutter. Der Vater stand da und hatte Geske den Rücken zugewendet. Plötzlich nickte er heftig. »Ist da etwa ein anderer Kerl im Spiel?«, fragte er schließlich. Die Frage war überflüssig. Das merkte Gesken. Und für Überflüssiges war eigentlich nicht die Zeit und kein Platz. Die Mutter lachte spitz auf. Und Gesken hörte, wie die Mutter aufstand. Gesken spürte die heftige Bewegung, die sie dabei machte. Das war nicht gut, obwohl sich die Eltern so Auge in Auge gegenüberstanden. Um die beiden herum begannen im wilden, aber stillen Wechsel Gleichgültigkeit, Zorn, Machtgier und Geltungssucht zu rasen. Alle Gefühle, die Gesken von ihren Eltern kannten, waren da. Für eigene Gefühle war bei dieser Raserei kein Platz mehr. Sie nahm nur auf, was um sie her vorging. Der Vater begann, in der Küche herumzugehen. Er holte Schwung, obwohl er wahrscheinlich selbst nicht wusste, wofür. Gesken hörte, wie er an der Anrichte innehielt, sich plötzlich umdrehte und auf die Mutter zusprang. »Dass du es nur weißt, einen Viktor Eisenbeiß verlässt man nicht!« Gesken sah das lange Messer aufblitzen. Dann hörte sie den langen Schrei ihrer Mutter und wie sie auf den Küchenboden aufschlug. Die Mutter hatte wohl die Küche verlassen wollen. Sie lag auf dem Rücken, ihr Kopf lag auf der Türschwelle. Der Vater stand über ihr und stach immer wieder auf sie ein. Nach mehreren Stichen bewegte sie sich nicht mehr und auch die kurzen Schreie, die den langen gefolgt waren, waren verstummt. Doch Viktor Eisenbeiß stach immer wieder auf sie ein. An jenem Abend waren die Bewegungen und die rasenden Gefühle, die sich im Gesicht des Vaters abwechselnd zeigten, wuchtige Hiebe, die auf Gesken einprasselten und sie vor Entsetzen erstarren ließen. Erst nach und nach zeigte ihr die Erinnerung, was diese Raserei enthalten hatte, dass da nicht nur ein Gefühl und nur ein Antrieb war, hatte sie damals schon erlebt. Denn weder die Bewegungen des Vaters glichen einander wie ein Ei dem anderen, noch waren die Gefühle die immer gleichen. Da leuchteten in schnellem Wechsel unendliche Wut, gekränkte Eitelkeit über die Zurückweisung seiner Frau, Bosheit, Zerstörungswut in seinem Gesicht auf. Aber davor gab es etwas, das gleich blieb. Es war wie ein Schleier oder Netz, das von Genugtuung, erfüllter Geltungssucht und Zufriedenheit glänzte. So plötzlich, wie die Raserei begonnen hatte, war sie auch vorbei. Da war ein Augenblick der Stille. Dann fiel das Messer klirrend auf den Küchenfußboden und der Vater stand mit leerem Blick da. Die Leere in und hinter seinem Gesicht war so tief, dass Gesken ihren Anfang und ihr Ende nicht sehen konnte. So waren Gesken und ihr Vater so weit voneinander entfernt, dass er sie nicht wahrnehmen konnte und sie vor ihm geschützt war. Doch aus dieser Schutz konnte ganz plötzlich vorbei sein. Und so saß Gesken nach wie vor starr vor Entsetzen am Fußende ihres Bettes. Schließlich bewegte sich ihr Vater wieder. Er sah sich kurz in der Küche um, dann verließ er den Raum, ging zur Treppe, die in den ersten Stock hinaufführte, ging ins Bad, wusch sich, betrat das Schlafzimmer, in dem er eine längere Zeit herumging und seine Sachen packte. Dann kam er mit einem Koffer in der Hand wieder herunter, verließ das Haus, stieg in sein Auto und fuhr davon. Während der ganzen Zeit regte sich Gesken nicht. Sie wusste, dass der Vater sie nicht bemerken durfte, denn die Raserei konnte jederzeit wieder beginnen. Als Gesken den Motor des Wagens nicht mehr hören konnte, wurde es in ihr selbst endlich ganz still. Die Einzelheiten dessen, was sie erlebt hatte, senkten sich in den Tiefen ihres Geistes und ihrer Seele ab. Der Stille folgte eine andere Ruhe, die war nicht wie die vorangegangene, sie war trügerisch. Plötzlich ertönte von überall her aus dem Haus Geschrei. Das Blut der Mutter schrie, aber es schrie, wie Gesken später verstand, nicht zum Himmel. Es war, wie sie es an jenem Abend erlebte. Das Blut schrie Gesken an. Alle Dinge brüllten sie an, wie die Eltern sie schon so oft und an- und niedergebrüllt hatten. Hau ab, geh weg, verschwinde, raus mit dir. Als das Geschrei plötzlich anhob, war es wie eine Druckwelle. Gesken fiel nach hinten auf ihr Bett und konnte sich unter dem Druck des anhaltenden Lärms, der sie umgab, zunächst nicht rühren. Als der Lärm nachließ, schaffte sie es doch, aufzustehen, zur Haustür zu schleichen und hinauszugehen. Gesken schlich sich aus dem Haus und über den Hof. Erst als das Hoftor hinter ihr zugefallen war und sie sich nach links Richtung Dorf gewendet hatte, konnte sie sich aufrichten und loslaufen, so schnell ihre Beine sie trugen. Gesken rannte und rannte und wusste eigentlich nicht, wohin sie lief. Doch plötzlich war ein vertrautes Geräusch zu hören. Der freundliche große Hund bellte. Am Tor des Hofes der Jensens angekommen, fiel Gesken hin. Im Fallen fühlte sie sich tump und feige. Doch der Hund bellte weiter. Dann brach die Erinnerung ab. So viel bis hierhin. Und wie gesagt, ganz viel über die Schrecken, die Bille bis das Tor zum Zauber der Musik für sie aufgestoßen wird, erlebt. Davon handelt dieses Buch. Und wie gesagt, ich lade es euch ein, es zu lesen und vielleicht von mir mehr zu hören oder es anders oder neu zu hören. Alles Gute für euch.